Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wer einmal die Möglichkeit hatte, sich im Berliner Olympiastadion genauer umzusehen, der erfährt einiges über die Sportgeschichte der Hauptstadt. Schließlich fanden hier die Olympischen Spiele 1936 statt. Überhaupt bieten Berlin und Brandenburg gute Möglichkeiten, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Allerdings muss man teilweise genauer hinschauen oder einiges seiner Vorstellungskraft überlassen, denn manche Orte, an denen in Ost und West Athletinnen und Athleten aktiv waren, gibt es so nicht mehr. Sie wurden umgebaut, abgerissen oder einfach vergessen. Anja Rübekamp über Plätze im Abseits, vergessene Orte des Sports.
Das Stadion der Weltjugend war ein Prestigeobjekt der ehemaligen DDR, erbaut 1950 in nur 120 Tagen. 1973 wurden hier die Weltfestspiele eröffnet.
Die Jungwelt ist in Berlin zu Gast. Über 3 Stunden lang wurden die Abgesandten der fortschrittlichen Jugend aus allen 5 Kontinenten von tausenden begeisterten Zuschauern begrüßt. Kaum zu beschreiben ist die Farbenpracht dieser Eröffnungsveranstaltung. Wundervolle Nationaltrachten wechselten ab mit schmucker Festivalkleidung.
Die Jugendfestspiele 1973 machten das Stadion der Weltjugend berühmt. Junge Leute aus aller Welt trafen sich in Berlin, Hauptstadt der DDR. Viele wichtige Fußballspiele wurden dort ausgetragen. Und wer mal ein Ticket ergattern konnte, erzählt noch heute davon. Von der geschichtsträchtigen Sportstätte ist nur die Erinnerung geblieben. Heute residiert der Bundesnachrichtendienst an dieser Stelle. Sportgeschichte geschrieben haben aber auch weniger bekannte Orte, die gleichfalls ins Abseits geraten sind.
Heute steht auf einem Teil der ehemaligen Badeanstalt ein Seniorenheim. Die einzige Spur, die man tatsächlich noch deutlich findet, sind Teile dieser ehemaligen Grotte bzw. des Wasserfalls, der an diesem Grottenaufbau dran war. Der ist noch auf dem Gelände zu finden, aber sonst deutet nichts in der Gegend darauf hin, dass dort früher eine Badeanstalt war.
Philipp Holt ist Ausstellungskurator und stellvertretender Leiter der Museen Tempelhof-Schöneberg. Die Badeanstalt in Tempelhof war etwas Besonderes. Das Seebad Mariendorf hatte Ende der 20er Jahre täglich bis zu 4000 Gäste. Ein Seebad in Berlin-Tempelhof, mitten in der Stadt. Bianca Tschinder.
In Berlin und auch in anderen, ich sag mal, Kommunen oder Regionen war es üblich, Badeanstalten Seebad zu nennen, weil man das etwas gehobenere Klasse war. Das musste nicht unbedingt an der See liegen, so wie die ersten sehr bekannten Bäder an der Ostsee, sondern das war halt einfach das ganze Ambiente drumherum. Das war zum einen eine Vergnügungsstätte, zum anderen aber eben auch eine Sportstätte.
Bianca Tschinder ist eine zierliche, energische Frau mit einer Mission. Schwimmen ist ihre Leidenschaft. Wenige BerlinerInnen kennen die Bäder und Seen der Stadt wie sie. Darüber schreibt sie in ihrem Schwimmblog. Und darüber ist sie auch eine Expertin für die hiesige Bädergeschichte geworden. Zufällig ist sie bei ihren Recherchen auf das Seebad Mariendorf gestoßen. 1876 hat Adolf Leveson dieses Bad eröffnet und mehrfach um- und ausgebaut. Neben den Schwimmbecken gab es eine Parkanlage mit Seeterrassen und einem Wasserfall und es gab ein Restaurant. Betreut wurde die Anlage von der ganzen Familie. Frau Leveson schöpfte im Winter Eis von der Wasserfläche, das in der ganzen Stadt verkauft wurde. Auch Tochter Helene packte mit an.
Und Helene Leveson, die im Schwimmbad als, so würde man heute vielleicht nicht mehr sagen, aber als Bademeisterin gearbeitet hat. Das Seebad war im ganzen Bezirk die einzige Stätte, an der Kinder schwimmen lernen konnten. Viele Jahre lang, bis in die 1930er Jahre.
Und das sogar kostenlos. In Berlin gab es zwar schon kommunales Schwimmen und Schulen waren verpflichtet, Schwimmunterricht anzubieten, erzählt Bianca Tschinder. In Tempelhof gab es das aber nicht. Also bot das Seebad Mariendorf diese Möglichkeit an.
Aber es gab eben rundherum schon diese Einsicht und bei den Levisons war das so. Denen war klar, die Kinder müssen schwimmen lernen. Es gibt keine Schwimmbäder, keine kommunalen, also haben Private das gemacht. Das war nicht einzigartig, aber dass keine Gebühren dafür genommen wurden, das war schon ziemlich einzigartig.
Aber die größte und schönste Sportbadeanstalt von Groß-Berlin war nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel. Sie war eben auch dem Sport verpflichtet. Und 1910 hat Adolf Leveson einmal mehr umgebaut. Nicht für den Breitensport. Dem konnten hier nach Einkommen gestaffelt weiterhin alle nachkommen. und auch Vereine konnten kostenlos trainieren. Mit dem neuen, 130 Meter langen Becken hat Adolf Leveson aber noch einmal neue Maßstäbe gesetzt.
Er hat 1910 zum letzten Mal umgebaut, um ein wettkampftaugliches Becken zu haben. Und in ganz Deutschland wurde dieses Becken berühmt. Die Sportjournalisten damals haben darüber berichtet, über dieses Novum von mit Beton ausgestatteten Becken. Und dass es ein so schönes Becken nirgendwo anders gibt.
1911 wurden im Seebad Mariendorf die deutschen Meisterschaften ausgetragen. Im Juni 1912 dann die Ausscheidungswettkämpfe für die Olympischen Spiele in Stockholm. Da zahlte sich die Vorbereitung im Seebad Mariendorf für die deutschen Herren aus. Zumindest in der Disziplin 200 Meter Brustschwimmen.
Aber das, was ich am beeindruckendsten finde, ist, dass alle, die sich dort bei den Ausscheidungswettkämpfen, ich glaube im Juni 1912, für die Sommerspiele in Stockholm qualifiziert haben, im Seebad Mariendorf, alle die haben auch Medaillen gewonnen in Stockholm. Das heißt also, die drei Erstplatzierten in Stockholm waren alle auch im Seebad.
Kurt Malisch, der Sieger über 200 Meter, ist Bianca Tschinder dabei besonders aufgefallen. Er gewann die Bronzemedaille. Gold ging an seine deutschen Konkurrenten Walter Barthe, Silber an Willi Lützow. Kurt Malisch errang auch über die 400 Meter Brustschwimmdisziplin den vierten Platz. Aber im Westen Deutschlands ist wenig über ihn bekannt.
Kurt Malisch war mir nicht bekannt. Und er war eine große Nummer in der ehemaligen DDR. Er ist sein ganzes Leben lang dem Schwimmen treu geblieben. Also es gibt Ausschnitte in Archiven. Da wird darüber berichtet, dass er mit, ich glaube, 86 Jahren noch an Meisterschaften teilgenommen hat.
Nicht nur Kurt Malisch war fast vergessen, sondern auch das Seebad Mariendorf. Das wird ab 1933 Stück für Stück der jüdischen Familie entrissen. Helene Leveson ist machtlos.
Und Helene steht dann ab 1933 sehr stark vor dem Problem, dass eben durch die nationalsozialistische Verfolgung sie sehr wenig BesucherInnen hat. Das heißt, es wird tatsächlich wahrscheinlich aktiv von den Nationalsozialisten zum Boykott aufgerufen. Es kommen weniger Gäste dorthin. Die Einnahmen werden immer geringer.
Sie muss das Seebad dann zu einem Spottpreis verkaufen. Es wird arisiert. Sie kämpft später vergeblich um Entschädigung und stirbt völlig verarmt 1957. Bis dahin gab es ein unwürdiges Verfahren um eine mögliche Wiedergutmachung und selbst das Armenrecht wurde ihr verweigert. Obendrein musste sie die Gerichtskosten trotz ihrer geringen Mittel selbst zahlen.
Und jetzt erfolgt der Start für 6x100 Meter Männerlagenstaffel hier in Mariendorf. Auf Bahn 1 Halle, auf Bahn 2 Gera, auf Bahn 3 Magdeburg, auf Bahn 4 Südring. Und unter uns als der erste Berliner Vertreter, da sehen wir die rote Kappe.
Berlin 1948. Im Seebad Mariendorf findet ein letzter Wettkampf statt. Karl-Heinz Schulz kommentiert die Rundfunkübertragung vom Preis des deutschen Sportechos. Ausgetragen wird die 6x100 Meter Lagenstaffel der Männer. Immerhin wird heute die Geschichte der Familie Leveson gewürdigt. Im Oktober 2021 gab es eine Ausstellung über das Seebad und der Bezirk Tempelhof wird aktiv. Das ist auch Bianca Tschinders Hartnäckigkeit zu verdanken.
Ein Schwimmbad soll neu gebaut werden in Mariendorf und dieses Bad soll Helene Leveson Bad heißen. Mittlerweile ist es so, dass eine Gedenktafel beantragt und genehmigt ist, aber die Kommission muss erst noch tagen. Die Verantwortlichen im Bezirk haben verstanden, dass diese Geschichte nicht untergehen darf. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Nach einigen kriegsbedingten Zwischennutzungen wird das Seebad 1950 mit einer neuen Pächterin noch einmal neu eröffnet. Es schließt aber im selben Jahr endgültig. Heute erinnert an der Ullsteinstraße nichts mehr an das frühere Ausflugsidyll. Rüdersdorf bei Berlin. Bis 1914 wurde hier Kalkstein abgebaut und vieles von dem dortigen Abbruch wurde in Berlin verbaut. Über die Jahrzehnte lief die Grube mit Wasser voll. Der Heinezee entstand. 1950 wurde er zur Wiege des Tauchsports in der DDR. 25 Jahre lang war er geradezu ein Taucherparadies, bis er 1975 trockengelegt wurde. Er musste dem weiteren Kalksteinabbau weichen.
Frost überzog Seen und Flüsse. Winterliche Ruhe schien auch am Heinezee Einkehr zu halten. Jäh wurde die Stille unterbrochen. Tauchsportler der GST suchten jedoch kein kühlendes Bad. Ihre Untersuchungen unter einer 10 cm dicken Eisdecke galten der Fauna und Flora, über deren Dasein im Winter noch wenig bekannt ist.
Ortstermin im Berliner Tauchermuseum in Köpenick. Der jüngste in der Runde der drei Taucher, Roger Blum, kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Sportgruppe Wendenschloss. Er hat den Heinezee selbst nicht mehr kennengelernt, aber er ist trotzdem fasziniert von ihm. Wie kommt das?
Im Grunde genommen durch den Tauchclub hier. Also wir haben so ein Treffen der alten Karpfen, heißt es. Die treffen sich seit jetzt über 20 Jahren und die haben immer wieder vom Heinezsee erzählt. Das war sozusagen in der Umgebung von Berlin der bekannteste See. Im Grunde mit jedem, mit dem man sich unterhalten hat. Die haben da wehmütig vom Heinezsee erzählt, wie sie da damals getaucht sind.
Alte Karpfen sind Tauchveteranen mit einigen Jahrzehnten Taucherfahrung. Viele von ihnen haben am Heinezsee damit angefangen. Mit selbstgebautem Equipment, denn das Professionelle gab es damals kaum.
Mitte der 50er, unser Club ist 58 gegründet worden, da gab es eigentlich wenig oder nichts zu kaufen, gab es eigentlich nichts. Da haben, wie gesagt, unsere Ersten angefangen, selbst eine Maske selbst zu bauen aus dem Autoschlauch und einer Glasscheibe. Dann wurden Regler selber gebaut.
Uwe Matern ist selbst ein alter Karpfen. Der drahtige Veteran hat im Laufe seines Lebens viele traumhafte Gewässer in aller Welt betaucht. Aber seine Erinnerung an den Heinezsee ist sehr lebendig. Er beschreibt, was den Heinezsee so besonders macht, was ihn von den anderen Seen in und um Berlin unterscheidet.
Rein kommt man in jeden, aber sehen tut man nicht viel. Wir haben zum Beispiel den Kalksee bei Rüdersdorf noch. Der ist zu bestimmten Jahreszeiten ist er relativ klar, ist aber ein flacher und ein Schlamm im Boden versehener See, 5, 6, 7, 8 Meter tief. Das ist einfach nicht interessant.
Der Heinezsee hatte steil abfallende Wände und war bis zu 30 Meter tief. Das war einmalig in der Gegend. Solche Seen gibt es sonst nur in Bergbaugebieten und die liegen dann schon in Sachsen-Anhalt. In den 30er Jahren war der See eine berühmte und häufig genutzte Filmkulisse. Da blieb dann auch mal ein Autowrack im See zurück, das dann in den 60er Jahren von den Tauchern geborgen wurde. Aber der Heinezsee war nicht nur schön anzusehen, er war ein kleines Biotop. Und das war nicht frei zugänglich.
Der Heinezsee und sein Umfeld waren kein öffentliches Gelände, es war Betriebsgelände. Als Bergbaugebiet und die gehörten halt zum Zementwerk in Rüdersdorf. Und die Leitung des Zementwerks, die hat einfach mal geduldet, dass die Jugendlichen sich dort mit Tauchen beschäftigen, dort campen, ohne dass da irgendwelche staatlichen Regelungen und so weiter kamen. Das war natürlich ein richtiger Moment der Freiheit, auch für die Jugendlichen.
Uwe Scholz leitet das Berliner Tauchermuseum. Er war damals noch zu jung, um sich den Tauchern direkt anzuschließen. Aber er war mit seinem Vater am Heinezsee zum Schwimmen. Und dabei hat er die Taucher dort entdeckt. Er hat ihnen zugeschaut und sie bewundert. Bevor er dann selbst mit dem Tauchen begann, ist er zu den Schwimmern gegangen. Sport wurde in der DDR in der Regel staatlich gefördert und organisiert. Aber was für ein Sport war das Tauchen?
Ursprünglich hatten die Jugendlichen nämlich damals angefangen zu tauchen und dann mit Harpune und Speer zu fangen. Und deshalb sollten sie zum Anglerverein.
Aber Tauchen hätte ja auch bei den Pionieren oder bei den Kampfschwimmern angesiedelt werden können. Und da schon bald technische Gerätschaften entwickelt wurden, passt es auch in die GST, die Gesellschaft für Sport und Technik. Hier gab es zum Beispiel auch Segelfliegen und Modellbau. Da wäre aber kein Wettkampf möglich gewesen. International wurde die GST nämlich nicht anerkannt. Sie galt als vormilitärische Massenorganisation. Also wurde der Tauchsportclub der DDR gegründet. Nebenbei wurde weiter gebastelt, auch an Taucheranzügen. In den 60er Jahren gab es zwar in der DDR einen Neoprenanzug zu kaufen, aber
Brettopren hießen sie ja, weil sie so schön hart waren, gab es dann auch. Also es war jeder Taucher gut beraten, wenn er eine Tante im Westen hatte, muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe mir auch, nachdem ich 64 dazugekommen bin, habe ich auch schon 3 Quadratmeter Neopren von meiner Tante geschenkt bekommen, 2 Büchsen Kleber. Mein Kumpel hatte einen Anzug, haben wir die Maße abgenommen, habe ich meinen Anzug geklebt und war dann heilfroh,
diesen Kälteschutz zu haben. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, erzählt Uwe Matern. Aber der Anzug hatte einen entscheidenden Nachteil. Weil er so steif war, passte er eben nicht wie angegossen. Pinguin wurde der Anzug deshalb auch genannt. Er warf Falten und die drückten sich ab einer bestimmten Wassertiefe an und in den Körper des Trägers. Schmerzhafte Blutergüsse waren dann oft die Folge. Kein Wunder, dass auch mal ein solcher Anzug, beschwert mit einem großen Stein, im nächstbesten Gewässer versenkt wurde, wenn der Besitzer einen richtigen Neoprenanzug kaufen konnte. Aber das war sehr viel später.
Bis man dann mit der Ausbildung soweit fertig war, musste man investieren. Das ging nicht jetzt wie heute. 5 Tauchringe und man hat ein Sternchen und man darf überall tauchen. Als ich meine Prüfung gemacht habe, musste ich noch 10 Tauchstunden nachweisen, also nicht 10 Einstiege. Und bei den Temperaturverhältnissen waren 10 Tauchstunden 20 Tauchgänge etwa. Nicht? Also eine halbe Stunde war man durchgefroren.
Ein Taucher damals musste einen gewissen Enthusiasmus mitbringen, um seinem Hobby nachzugehen. Trotzdem trauern die Taucher noch heute dem Heinezsee hinterher.
Und dann wurde aber alles weggebaggert, hinten zum in Betrieb befindlichen Tagebau hin. Und heute hat man eine riesen Grube dort und jeder Taucher träumt heute davon, dass sie mal voll Wasser läuft, aber das werden wir leider nicht mehr erleben.
Denn es wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis vielleicht wieder ein neues Tauchparadies in Rüdersdorf entsteht. Nicht ganz so alt wie das Seebad Mariendorf ist der Tennisplatz der Intellektuellen am Kurfürstendamm. Auch der war ein Geheimtipp, der eigentlich allen offen stand. Und es gibt ihn heute noch. Theoretisch könnten dort immer noch Bälle aufschlagen, wenn da nicht dieser Investor wäre.
Berlin brauchte ja Geld. Und da hat man diese Fläche der Tennisplätze für 74 Euro den Quadratmeter verkauft. Und der Investor hat die dann gnädig mit übernommen. Hat dann aber, und dann kommt das Drama, dass er den Tennisbetrieb dann aber sofort 2007 dann stillgelegt hat. Und seitdem wachsen die Flächen zu, wird da nicht mehr Tennis gespielt.
Reinhard Brüggemann ist pensionierter Architekt und wohnt im sogenannten Woga-Komplex am Kurfürstendamm. Dazu gehören die heutige Schaubühne, ein Apartmentblock am Kurfürstendamm, ein Wohnblock in der Cicero-Straße und die Tennisplätze. Erich Mendelssohn hat das architekturhistorisch bedeutsame Ensemble für die Wohnungsverwertungs AG, genannt Woga, entworfen. 1932 wurden die Tennisplätze fertiggestellt. Sie liegen etwas versteckt im Inneren des Ensembles, aber sie standen immer allen Interessierten offen.
Das heißt, es war kein exklusiver Club, sondern man konnte sich einfach Tennisplätze mieten und dort mit seinen Freunden eine vergnügliche Stunde verbringen, ohne Bindung an einen Club. Und es war insofern ein sehr demokratischer Ort und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Regina Stephan ist Professorin für Architekturgeschichte an der Hochschule Mainz und engagiert sich schon lange für den Erhalt der historischen Tennisplätze. Zumal dieser Ort schon vor der Bebauung mit dem Woga-Komplex sportlich genutzt wurde. Die Berliner kamen im Winter zum Schlittschuhfahren und im Sommer zum Tennisspielen. Es hatte also eine gewisse Logik, dass Erich Mendelssohn für sein Ensemble diese Sportmöglichkeit mit einplante. Und das, wie wir heute sagen würden, sogar niederschwellig.
Es war öffentlich für alle Leute, klein, groß, schwarz, weiß, alles, Männlein, Weiblein. Die konnten einfach hingehen, Zeiten buchen, spielen und wieder gehen. Und das hat grandios funktioniert, war auch unter den sportbewegten Kulturleuten extrem beliebt.
Die Tennisplätze am Kurfürstendamm haben viele große Namen aus der damaligen Zeit auf ihrer Spielerliste. Wladimir Nabokov und Erich Kästner gehören zu den bekanntesten. Und sie waren Stammgäste. Erich Kästner hat in der Nachbarschaft gewohnt und hat einen Großteil seiner Bücher dort geschrieben.
Erich Kästner hat dort in der Nähe seine erste eigene Wohnung gehabt, nach dem Erfolg für Emil und die Detektive. Er hat dort gewohnt, in der Roscher Straße 16, ist dann rübergelaufen zu dem Woga-Komplex, hat in dem Café Leon viele Bücher geschrieben und hat auf unseren Tennisplätzen tatsächlich Tennis gespielt.
Der Sport tat ihm doppelt gut. Als Schriftsteller arbeitete er ja viel im Sitzen. Und Bewegung an der frischen Luft, insbesondere Tennis zu spielen, war groß in Mode. Regina Stephan sieht gar die 30er Jahre als goldenes Zeitalter des Tennis an. Auf dem Platz Dampf abzulassen, aber half Kästner auch ganz konkret, die Jahre der inneren Emigration zu überstehen. Er war unter den Nazis verfemt, hat Berufsverbot. Aber er ist seiner Mutter zuliebe in Deutschland geblieben.
Das war für ihn Schicksalsjahre und den Frust darüber konnte er sich auf diesen Tennisplätzen, so hat er sich auch seiner Mutter gegenüber in den Postkarten geäußert, auch wunderbar vom Leibe halten. Und insofern hat er dort auch überlebt.
Wladimir Nabokov spielte nicht nur selbst dort auf dem Platz, sondern gab auch Tennisstunden. Damit konnte er sich als Emigrant ein wichtiges Zubrot verdienen. Aber nicht nur aus kultureller Sicht sind die Tennisplätze bedeutsam. Dort wurde auch Sportgeschichte geschrieben.
Es gab aber hier vor allem eine Nutzung durch den späteren, heute noch bestehenden großen Berliner Club, den Blau-Weiß-Tennis-Club. Und der ist entstanden aus einer gemeinsamen Keimzelle mit dem Rot-Weiß-Tennisclub zusammen.
Die Tennisplätze am Kurfürstendamm waren auch bei den Profis begehrt, weil sie häufig früher im Jahr öffneten als die damaligen Clubs. Insider, vor allem auch Profisportler,
kannten diese Stelle, dass man dort schon sehr früh unter freiem Himmel wieder Tennis spielen kann, während die Clubs ja immer erst ab 1. April oder so und nach Winteraufräumarbeiten ihre Spielmöglichkeiten anboten. Das haben viele wahrgenommen und sich da schon mal wieder unter Open-Air-Bedingungen fit gemacht.
Das ist bis 2006 eigentlich so geblieben. Zwar wurden die Tennisplätze im Zweiten Weltkrieg verwüstet, aber sie wurden von den Anwohnern 1946 schnell wieder hergerichtet und von den Granatsplittern befreit. Dann wurde wieder Tennis gespielt am Kurfürstendamm.
Die würden heute ja noch Tennis spielen. Und dieses Kleinod im Grunde genommen zu zerstören durch eine Innenhofbebauung von luxuriösen Ausmaßen ist eigentlich eine schlimme, schlimme Sünde. Und eigentlich widerspricht das so extrem diesem ausgesprochenen Denkmalschutz.
Das Ploppen der Bälle auf dem Platz war für den langjährigen Anwohner Reinhard Brüggemann immer das hörbare Zeichen, dass der Frühling gekommen war. Aber 2007 blieb es still auf den Tennisplätzen. Die Anwohner fanden heraus, dass das Anwesen an einen Investor verkauft worden war, der dort Luxuswohnungen bauen will, obwohl das Anwesen seit 1982 unter Denkmalschutz steht.
Da ist es ein Stadtinteresse. Wir kämpfen sozusagen für die Offenhaltung dieser Flächen für alle Berliner als Bewegungsfläche und als Nutzung. Und wir wollen auch die Zukunft dieser Fläche gemeinsam mit allen diskutieren.
Die Anwohner taten sich als Freunde des Voga-Komplexes zusammen und klagen gegen die Bebauung und für den Erhalt der Tennisplätze. Seit 15 Jahren schon schwelt jetzt der Rechtsstreit. Der Konflikt ist vielschichtig und die Stadt in einer Zwickmühle. Den Investor auszuzahlen wäre teuer. Regina Stephan.
Aus Sicht der Architekturgeschichte kann ich nur erneut nachdrücklich dafür werben, diese Freifläche zu erhalten, weil sich hier eben das einzige städtebauliche Projekt Mendelssohns erhalten hat in dieser Bebauung des Voga-Komplexes und weil es eben nicht nur um die Architektur geht, sondern um das Gesamtwerk oder das Gesamtensemble. Und dazu gehören die Tennisplätze, weil Tennis eben eine Beschäftigung war, eine sportliche Betätigung war, die in den 20er Jahren einen großen Boom erlebt hat.
Zum architekturhistorischen Wert der Anlage gehört auch die gesellschaftliche Bedeutung des Ensembles. Eine für alle Menschen offene Sportstätte. Auch damit ist Erich Mendelssohns Architektur sehr nah an der Moderne. Die Bündelung von verschiedenen Freizeitaktivitäten, von Kultur und Sport in einem großzügigen Komplex ist nicht so weit entfernt von neuen Konzepten wie Spaßbädern oder Fun-Sportarten an der frischen Luft. Es wäre schön, wenn die Sportstadt Berlin das zu schätzen wüsste.